Hallo Hockey-Freunde, willkommen zum Anaheim Ducks Vlog, euren Anaheim Ducks Podcast. Ja, wir sind tief drin in den Playoffs. Wir sind in einer absolut spannenden Serie gegen die Vegas Golden Knights aus Nevada. Und ja, es ist wirklich packend. Generell in der NHL, was abgeht, solltet ihr ein paar Infos oder Eindrücke von unserer Seite haben zur Lage der Liga. Haben die Hockey Dudes auch eine Folge aufgenommen? Die ist jetzt nach kurzer Verzögerung auch bei Spotify zu finden. Also hört da gerne rein. Hier geht es jetzt erstmal um die Ducks. Und lass uns da gleich reingehen. Ja, seit wir uns das letzte Mal hier gesprochen haben, haben wir ja die Oilers rausgehauen. Das hatten wir ja noch durchgekaut. Und jetzt war natürlich die große Serie gegen die Vegas Golden Knights. Und ja, lass uns da gleich einmal reingehen. Wir haben noch die ganze Serie hier vor uns, die wir einmal durchgehen. Und lass uns da chronologisch einmal durchschauen und beginnen wir mit Spiel 1 in Las Vegas, was wir, das denke ich mal, kann man jetzt schon vorne wegnehmen, sollte ja bekannt sein, mit 1 zu 3 verloren haben. Es war insgesamt ein enges Spiel, wir sind mega gut reingekommen, hatte ich so den Eindruck ins Spiel, hatten aber da wirklich, ja, leider verpasst, mit 1 in Führung zu gehen und insgesamt nach dem torlosen ersten Drittel kam den Vegas ja besser in die Partie und hat dann auch durch Brad Howden ja, den Führungstreffer erzielen können. Wir hatten weiterhin gute Möglichkeiten, wenn wir uns da mal ein bisschen an Jackson Lacombe zurückerinnern, der ja das Ding quasi nur im leeren Tor einfach reinschieben muss und irgendwie dann nochmal querspielen wollte. Also, ja, weiß ich nicht, ein bisschen die Worte, wie man das irgendwie analysieren soll. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, dass er die Situation an sich, Hockey ist ja die schnellste Mannschaftssportart der Welt, dass das irgendwie falsch eingeschätzt hat und der Meinung war, wenn er jetzt nochmal querliegt hat, da waren bessere Chancen, aber er hätte ihn einfach reinschießen müssen. Das Tor oder die Seite war komplett offen. Könnt ihr ja gerne nochmal reingucken. Gibt ja auch Shorts da von der NHL, dass man da irgendwie schnell nur diese Szene da sucht. Also es ist wirklich irre. Hätte natürlich noch ein anderes Spiel sein können, aber im dritten Drittel belohnte uns dann Mikael Granlund, der echt auch gute Playoffs spielt und man merkt, dass er reichlich Erfahrung hat, ja, zum 1 zu 1 nach einem Rebound und brachte uns zurück ins Spiel. Aber dann war es wieder leider so, dass das auch nicht lange ja, Bestand hatte. Die Golden Knights folgten nur 65 Sekunden später mit dem 2 zu 1 ja, Führungstreffer wiederum. Machte dann auch mit Schmaner mit einem Empty Net Goal kurz vor Schluss und alles klar. Ja, so verlieren wir eine wirklich gute Partie von unserer Seite, fand ich wieder. Also man sieht nicht unbedingt diesen, ja, Unterschied ähnlich, weil die Tabelle ja in der Pacific Division bekanntlich ziemlich eng war. Aber man sieht auch nicht, dass wir jetzt ein Team haben mit unseren Jungs, das insgesamt ja schon lange nicht mehr in den Playoffs war. Und ja, finde, dass das ein guter Auftritt war unserer Jungs, die weiterhin mit Geschwindigkeit kommen, vorchecken, wirklich alles raushalten. Dost hat auch eine gute Form in dem Spiel, hielt uns lange im Spiel. So können wir viele positive Sachen aus diesem Spiel mitnehmen. Außer vielleicht das ungenutzte Powerplay, wo wir nicht mehr die Quote natürlich nicht mehr halten konnten von 50% aus der Oilers-Serie. Und so gehen wir jetzt mit einem 0 zu 1 weiter nach, oder bleiben wir ja noch in Las Vegas zu Spiel 2. Und ja, kannst aus Spiel 1 eigentlich nur positive Sachen mitnehmen. Ne? Eigentlich finde ich zumindest, dass wir da ein Team gesehen haben, was da echt auf Augenhöhe ist und was dann wirklich eine spannende Serie werden kann. Da kommen wir aber zum Ende des Podcasts nochmal genauer zu. Ja, lass uns gleich reingehen in Spiel 2. Und diesmal ging es auch wieder 3 zu 1 aus, diesmal für unsere Ducks. Und wir stellten auf 1 zu 1. Aber bevor wir jetzt mal vielleicht noch ein bisschen ins Spiel reingehen, vielleicht noch ein bisschen auch mal, ja, die Lupe so auf Personalentscheidung ein bisschen draufhalten. Frank Fontane und Mason McTavish, was eigentlich Bausteine sein sollten in dem Team, zumindest weiterhin McTee, waren beide als Healthy Scratch auf der Tribüne. Das bedeutet, für die, die es vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, ob das jetzt irgendwas Besonderes ist. Nee, also sind halt einfach nicht im Kader. Ne? Sind halt gesund, aber spielen nicht. Sind beim Team, spielen nicht, sind auf der Tribüne, sind nicht im Kader, sind nicht aktiviert für diese Partie. Vergnano insgesamt nur 9 Punkte aus 50 Spielen, auch mal mit Verletzungen zu kämpfen. McTavish, ja, Anfang der Saison natürlich mit den schwierigen oder Vertragsverhandlungen, ein bisschen was vom Camp gestreikt, nicht da gewesen. Das sollte jetzt eigentlich kein Thema mehr sein. Er hat auch gute Momente, aber irgendwie wieder, ja, weiß ich nicht. Ist unser Coach Quenneville da nicht mit ihnen irgendwie so ganz einverstanden? Ja, finde ich trotzdem, sollte man ihn spielen lassen. Er kann dieser Momentspieler sein, finde ich, ne, der immer Momente kreieren kann, der immer Ideen hat. Muss man, weiß ich nicht, ne, kann ich zum Beispiel von hier aus so schlecht beurteilen. Ich will nicht sagen, dass er hat auch schon mal Spiele, habe ich hier auch schon mal auf ihn draufgehauen. Hey, da erwarte ich mehr. Finde ich jetzt, hat ein gewisses Niveau halten können. Und ja, weiß ich nicht, was da jetzt genau die Entscheidungsträger sind. Also gut, der Coach natürlich meint, die Entscheidung sind, ob das taktische Gründe hat, ob das irgendwie neue Impulse sind. Aber andersrum kann es den Coach auch keinen Vorwurf machen, weil Spiel 2 haben wir gezogen mit 3 zu 1 und haben die Serie jetzt ausgeglichen, haben ein wichtiges Auswärtsspiel auch gewonnen. Weil es ja klar bei Best of Seven und Heimrecht Vegas, wenn jeder die Heimspiele gewinnt, geht Vegas mit 4-3 durch. Ja, was ich mir noch vorstellen kann, um nochmal kurz wieder zurückzukommen zum McTavish, wäre vielleicht defensiv stärkere Spieler zu haben, die ja auch eher Offensivspieler, dass man da irgendwie da doch taktische Gründe hat. Aber das müssen wir mal abwarten. Das wird auf jeden Fall interessanter Sommer, auch mit Vertrano, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen vorblicken. Ja, wenn du nicht ein Schaufenster stellst, ist ein Trade wahrscheinlich auch nicht unwahrscheinlich, aber kriegst du dann auch nicht mehr viel. Aber klar, klingt zwar hart, aber hättest du den von der Payroll halt auch runter. Bei McTee, also hast du ihn noch im Sommer letzten Jahres da verlängert, um ihn dann abzugeben. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber da können wir uns nach den Playoffs, nach unserer Saison nochmal genauer mit beschäftigen. Stehen ja auch noch, wie ja bekannt ist und auch hier auch oft erwähnt, einige Vertragsverlängerung vor der Tür. Ja, aber klar ist auch, dass sobald die Saison zu Ende ist, dass wir auch außerhalb von Anaheim schon als sehr spannendes Team gesehen werden. Und dann bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein. Lass uns gleich reingehen in Spiel 3. Ja, wichtig, wichtig. Orange County wieder. Ja, volles Haus, natürlich geile Stimmung. Selbst wenn man hier nur das Spiel vom TV sieht, merkt man die ganze Atmosphäre. Und da dürfen wir echt, echt gespannt sein. Also war richtig, richtig cool zu sehen, was da vom Spiel auch los war. Serienstart 1-1, nochmal gehen ins Spiel 3 zu Hause. Wenn man so ein bisschen durch die Berichte guckt, was so andere Experten sagen hätten, sagen auch viele, hey, ein 2-0 her wäre auch drin gewesen, dass du 2-0 in die Serie führst. Okay, hätte, wenn und aber. Ist so eine Sache natürlich auch in den Playoffs. Und ja, was man vielleicht noch erwähnen kann, in Spiel 2 und nochmal kurz zurückzuspringen. Sorry, Hockey-Freunde, es ist echt viel Input gerade. In Spiel 2 waren wir 6 Sekunden entfernt, den ersten Shootout der Saison einzufahren. Aber so kam es halt leider nicht. Und Spiel 2 trotzdem gewonnen und das ist ja die Hauptsache. Jetzt aber voller Fokus auf Spiel 3 und da muss ich ehrlicherweise sagen, Junge, 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 was war das denn auf einmal? Also das habe ich ja, also weiß ich auch nicht, ne? Also da war ich ja wirklich perplex, wo ich das gesehen habe, dachte so, ja, schwierig, also wirklich schwierig. Also hast du ja den komplett rabenschwarzen Tag erwischt. Also da lief ja alles für Vegas. Also da denkst du so, jetzt Heimspiel, kannst du da in Führung gehen? Was ist los? Und dann haust du da so ein Spiel raus, wo du ja, ich will nicht sagen chancenlos, aber wo du so denkst, oh Gott, ist das jetzt bitte nur eine absolute Ausnahme? Oder ist Vegas jetzt doch nochmal, könnt ihr nochmal eine Schippe drauflegen? Also, konnte ich gar nicht so richtig mit umgehen. Also, rabenschwarzer Tag, hoffe ich, war es einfach. Auch wenn wir am Ende mehr Schüsse haben, sollen wir sich auch mal überlegen, wir verlieren aber 6-2. Und Vegas geht in Führung. durch unseren alten Bekannten Fyodor Breitenberg-Knapp in Shorthanded, denn Powerplay Vegas mit Schmana mit seinem vierten Tor 3-0. Mit Schmana denn mit dem 4 und 5-0, also macht er auch einen Hattrick bei uns. Und dann sind wir ja im zweiten Drittel und Vegas führt einfach 5-0. Senneke und Kreider brachten uns nochmal ein bisschen ran und du hast das Gefühl, hey, passieren jetzt wirklich ganz, ganz verrückte Sachen? Nee, passieren nicht. Danach kam nichts mehr, außer Brad Holden mit einem Empty Netter natürlich. Ob jetzt 5-2 oder 6-2. Deutlich, überraschend deutlicher Sieg für Vegas, fand ich. Bei uns lief kaum was zusammen, außer jetzt, dass wir Schüsse kreieren konnten. Die Jungs da nach dem Schock irgendwie nochmal versucht haben ranzukommen. Kannst du insgesamt trotzdem keinen Vorwurf machen, finde ich. Aber diese Serie scheint ja echt krass zu werden. Und ja, also weiß ich nicht, fehlen ein bisschen die Worte da auch. Wirfst dieses Spiel jetzt nicht weg, aber warst irgendwie gar nicht im Spiel drin und konntest so diesen ganzen Smooth der Golden Knights gar nicht so richtig aufhalten. Und so verlierst du dieses eine Spiel. Das ist ja das Gute, dass wir hier Playoffs-Serien haben. Und ob du jetzt das 1-0 verloren hast oder 5-2, 6-2 mit dem Empty Netter noch. Ich will nicht sagen, interessiert keinen, ist egal, aber es ist halt nur eine Niederlage. Und jetzt trotzdem der große Charaktertest auch in Spiel 4 wieder zu Hause, denn back to back natürlich. Und gucken, wie die Jungs damit umgehen, ob eine Reaktion gezeigt wird, ob das irgendwas mit den Jungspielern auch vor allem macht, ob die jetzt so langsam in die Gedanken kommen, hey, was ist hier gerade eigentlich los? Ist ja Playoff-Hockey und alles. Und ein 1-3 in der Serie zurückzulegen und dann nach Vegas zu fliegen, boah, das wäre schon echt mies, ne? Ja, vorm Spiel. John Quarry brachte McTavish zurück in die Ausstellung oder beziehungsweise das Line-Up. Musste generell umgebaut werden. Olin Zellweger gab sein Playoff-Debüt. Ian Moore rückte seit Anfang April circa wieder zurück aufs Eis. Und ja, es war sehr emotional. Das kann man schon sagen, hat man schon gemerkt, den Unterschied, dass unsere Jungs da viel gut machen wollten. Und wurde noch härter geführt als generell schon. Es war sowieso sehr intensiv. Und ja, Golden Knights versucht natürlich unsere Young Stars mit Leo Cutter und Senneke körperlich natürlich auch unter Druck zu setzen und dem ein bisschen hier zu zeigen, dass hier vielleicht auch nochmal jetzt so langsam anderes Hockey gespielt wird. Aber das Spiel gewannen wir letztendlich über unsere Special Teams. Das muss man auch hervorheben, dass wir da ein bisschen an die richtigen Stellschrauben auch gedreht haben und die Jungs auch innerhalb dieser kurzen Zeit. Du hast da wirklich nicht viel Zeit für große Veränderungen, um irgendwie da umzustellen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt, ja, außer Morning Skater großartig trainieren. Da hast du wirklich Schlag auf Schlag Spiele, musst fliegen. Kannst vielleicht trainieren, wenn du jetzt Back-to-Back am Anfang der Serie Heimspiele hast. Aber ja, es hat auf jeden Fall per Powerplay gezündet. Senneke, der sich mehr und mehr jetzt in den Playoffs wohlfühlt mit seinem vierten Playoff-Tor und dem dritten in der Serie im Powerplay. Golden Knights glichen dann nochmal aus. Granlund wiederum mit dem 22 2:2. Alex Killern auch ein Powerplay. Senneke auch mit der Vorlage unter anderem. Mit dem 3:2. Ian Moore mit dem 4:2. Thomas Hertl brachte die Golden Knights nochmal ran, aber wir hielten das, konnten das über die Ziellinie, jetzt haben wir es, retten und waren ausgeglichenes Spiel, ein sehr spannendes Spiel. 21 und 23 Schüsse. Hits auch gut gefahren wieder. Viele geblockte Schüsse auf beiden Seiten. Also man haut sich da schon rein und man will sich auch nichts abschenken und keiner denkt, dass das hier ein Selbstläufer wird, egal auf welcher Seite. Und es könnte tatsächlich auch Duelle für die Zukunft auch werden, je nachdem, wie Vegas da weiter mit den Picks umgeht. Aber ist ja auch bekannt, dass wir da ein junges Team haben, was jetzt schon auch mental, so scheint es zumindest, sehr sehr weit ist, liebe Hockeyfreunde. Und so war das in Spiel 4, wo die Serie dann ausgeglichen werden konnte, zum Glück für unsere Jungs. Und bevor wir ins Spiel 5 gehen, würde ich sagen, atmen wir einmal durch. Willkommen zurück, liebe Hockeyfreunde, zum nächsten Teil des Anaheim Ducks Blogs. Und zwar haben wir hier noch Spiel 5. Ja, wichtig, wichtig. Natürlich, wer geht 3-2 in Führung und hat im nächsten Spiel Matchball? Und die Wichtigkeit hat man generell, ja, in jedem Playoff-Spiel siehst du das, aber auch generell hier. Wichtiges Spiel, wenn 2-2 steht, wer wieder in Führung geht. Und das hast du auch von vornherein gemerkt. Ja, gewisse Härte natürlich, die auch, ja, beim Pöning vielleicht zum Opfer fiel, der verletzt ausscheiden musste, kam nicht wieder zurück in die Partie. Aber lass uns jetzt dieses Spiel mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Ja, Vegas auch stark natürlich in die Partie reingekommen, hatte die erste gute Möglichkeit, wo Kattegat hier auf der Linie gerettet hat, der wirklich den Fight um den Puck gewinnt und die Scheibe kurz vor der Torlinie denn ja klären konnte. Und ja, da hast du schon gemerkt, dass es ja von jedem was braucht, in gewissen Situationen, dass ein ja klarer Torjäger denn auch hinten aushilft. Und du brauchst viele gute Momente und auch gute Momente, auch vor allem in dieser Serie hatte Bette Xeneke, der uns hier mit 1-0 in Führung brachte, mit seinem, ich glaube, fünften Playoff-Tor und das vierte in der Serie müsste es gewesen sein. Ja, genau, das vierte schon in der Serie, also Senekes Serie scheint das zu sein. Denn hat natürlich Vegas auch wieder hochgefahren und Mahner war einmal durch auf Dostal, wurde dann auch ja gefoult, aber konnte halt weiter sein Spiel also was heißt Spiel durchziehen, aber fuhr halt auf Dostal zu, wurde ja gehalten ein wenig, also Haken heißt es ja offiziell, wurde auch Strafe schon angekackt, Dostal hielt das, dann gab es das Powerplay, da ist es denn leider so, dass wir das eigentlich relativ gut angestellt haben, Dostal immer zur Stelle war. Dann hatten wir für ja eine Mikrosekunde die Chance auf einen Konter. Und Kreider, anstatt die Scheibe rauszupulen, sieht eine 2 auf 1 Situation, will halt aus unserem Drittel rausfahren. Aber ihm wird leider die Scheibe weggenommen. Und ja, genau die Situation ist es, wo den Vegas auch ausgleicht im Powerplay. Ja, schöner Handgelenkschuss in den Winkel, also kaum haltbar für Dostal. Geht's halt, ja, steht's halt 1-1, leider Gottes. Ja, und dann haben wir wieder, insgesamt möchte ich immer vorweg schießen, Dostal hat ein super Spiel gemacht, hat uns echt gerettet, machte wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck und hatte mit der Niederlage echt wirklich nichts am Hut. Aber es war in der Situation halt so, dass wir einen Rebound haben von Dostal, der natürlich in der Situation auch nicht verteidigt wird. Ne? Das haben wir ja so oft, das haben wir hier auch schon so oft angesprochen. Es gibt einen Rebound und die Sache wird halt nicht geklärt. Da geht es auch darum, einfach mal den Gegner halt mal wegzuschieben. Ne? Also lieber nehme ich dann irgendwie dann nochmal einen Foul an oder eine Strafe, anstatt ein Gegentor passiert. Aber in der Situation war es wieder so, dass Hertel halt sich da durchsetzt, dass 2-1 macht und Vegas denn in Führung war. Vegas hatte auch Möglichkeiten, selbst noch mal auf 3-2 zu gehen. Wir hatten auch Möglichkeiten, das 2-2 schon zu machen. Ne? Fjäll war zum Beispiel durch, aber kann die Chance nicht nutzen. Und so führt Vegas weiterhin halt 2-1. Aber wir geben nicht auf, spielen weiter gutes Hockey. Und dann haben wir eine Situation, wo wir uns da mal auch gut im Drittel der Golden Knights festsetzen. Die Scheibe hinterm Tor einmal rumgeht, denn der Querpass auf Zellweger, der vielleicht einen Moment zu lange braucht, wo du denkst, er hat irgendwie Probleme mit dem Puck gut anzunehmen, aber er kriegt das noch gemanagt und schlänzt den wunderbar unter die Latte im Winkel rein mit einem wunderschönen Handgelenkschuss zum viel umjubelten 2:2, war auch sein erstes Playoff-Tor in seiner Karriere und so hast du vielleicht das Momentum auf deiner Seite und kommst hier nochmal zurück in einem Spiel, in einer Serie, die ich auch vorausgesehen habe, irgendwie, dass es sehr spannend wird, wahrscheinlich Spiel 7 geht. Und setzte zu dem Zeitpunkt ja wirklich einen Impuls für das ganze Team. Und da geht es mit 2:2 in die Overtime. Ja, und in einer Overtime kann relativ viel passieren oder wenig und nur ein Impuls. Und viel war nicht gespielt, rund 4 Minuten. Wir bekommen mal wieder die Scheibe nicht weg. Lass uns die dann wieder abstiebitzen und dann ist es ein bisschen wild vom Tor und ich glaube fast Volley reingehauen und dann hast du das goldene Tor von Dorjev und Vegas gewinnt hier 3:2 in Overtime in seiner engen Partie, in einer Partie, wo wir echt wieder gut mithalten. echt auch teilweise das bessere Team sind, Chancen kreieren, aber auch wieder Fehler machen und seltsame Gegentore kriegen. Ne, es ist, ich, also wir sind nicht in der, also haut nicht auf die Jungs drauf. Wir sind seit 7 Jahren wieder in den Playoffs. Wir haben ein ultra junges Team, die wirklich alles reinhauen und du merkst diese Energie hier auch auf mehrere tausend Kilometer Entfernung, dass die Jungs alles probieren, keine Angst haben, da wirklich auf einem absoluten hohen Niveau. Wir sind unter den Top 8 der NHL in den Playoffs diese Saison und aber dass wir dann wieder so, ne, Gegentore sind immer ärgerlich, ne? Also es passiert kein Gegentor eigentlich, ohne dass irgendeiner was falsch gemacht hat oder irgendwie blöd stand oder irgendwas Blödes passiert ist. Aber diese Gegentore, die wir bekommen, sind meistens irgendwie, oder vielleicht sehen wir das auch nur aus der DAX-Brille, kann auch alles sein. Könnt ihr ja gerne auch mal euren Statement dazu abgeben, irgendwie in den Kommentaren auf Instagram bei mir oder auch bei Spotify hast du die Möglichkeit, eine Folge in den Kommentaren zu schreiben. Es ist, diese Gegentore sind halt echt dämlich. Also, was soll ich euch anderes sagen? Ne? Hier puck nicht richtig raus, da puck ab, Stibitz, Rebound, kriegst die Scheibe nicht geklärt, er macht ihn rein. Ja. Verlierst du dieses Spiel aber noch nicht die Serie. Jetzt haben wir ein Heimspiel. Do or die. Wenn Vegas gewinnt, sind sie weiter für uns. Diese Saison beendet. Eine erfolgreiche Saison, aber ich will jetzt noch gar nicht über Ausscheiden direkt reden. Wenn wir gewinnen, erzwingen wir dieses Spiel 7, was ich hier auch prognostiziert habe. Ich will mich jetzt natürlich dann nicht in den Himmel loben, aber ich denke mal, viele anderen haben das auch gesehen, dass das tatsächlich eine Serie sein könnte, die ins Spiel 7 geht. Wir haben noch nicht Spiel 7, wir geben alles dafür, Spiel 7 zu bekommen. Ich bin da wirklich gespannt, wie die Jungs jetzt unter wieder einer neuen Drucksituation. Wir haben sehr viele Lerneffekte. Das ist ja das, was wir auch wollten in den Playoffs. Wir haben die Oilers rausgehauen. Wir haben auch ein Spiel in Edmonton gewonnen. Wir haben auch ein Spiel in Vegas gewonnen. Wir haben jetzt ein Do-or-Die-Game auf unserer Seite. Wenn wir gewinnen, kriegen wir noch ein weiteres Spiel. Wenn wir verlieren, ist die Saison vorbei. Wieder ein neuer Lerneffekt. Das war das, was wir jetzt wollten. Wir sind nicht in einer Contender-Position. Naja, und wenn ich mir Colorado angucke, was die so machen, also weiß ich auch nicht, ob wir da unbedingt mithalten können. Denn ja, nehmen wir jetzt die ganzen Lerneffekte mit für eine goldene Zukunft und um da bestmögliche Chancen auch auf den Stanley Cup zu haben. Ich denke mal, deswegen spielen wir hier Hockey, verfolgen die Jungs und sehen diese Entwicklung. Und das wird uns schon sehr, sehr viel weiterhelfen, egal wie das jetzt ausgeht. Also braucht hier auch keiner irgendwie enttäuscht sein oder sowas. Natürlich freut man sich nicht über Niederlagen, ist auch ganz klar. Und will auch seine Jungs da erfolgreich spielen sehen. Aber wir können da wirklich relativ entspannt rangehen, egal wie das hier ausgeht. Und unsere Jungs geben alles, da bin ich mir auch sicher. Und ich bin auch eigentlich guter Dinge, dass wir dieses Spiel 7 erzwingen werden. Und dann bin ich echt gespannt, wie Vegas damit umgeht. Weil vielleicht ist da ein bisschen mehr Druck drauf. Bei uns ist relativ entspannt, finde ich. Keiner rechnet eigentlich mit uns, außer wir selber. Und wir können da echt gute Dinge sein. Und uns einfach auf ein weiteres Playoff-Spiel freuen. Ne? Da haben wir jahrelang drauf hingefiebert. Also, liebe Hockey-Freunde, wir gehen da positiv ran in die nächsten oder in die nächste Partie und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja, kurzer Themenpunkt, so viele News um die DAX gibt es ja denn so aktuell nicht, außer jetzt natürlich, wir können auch tiefer reingehen in die Gerüchte, McTavish-Quintana. Das ist aber für mich eher Off-Season-Geplänkel. Da können wir jetzt danach uns da echt mit beschäftigen. Es könnte auch ein geiler Sommer werden, denn mit Vertragsverlängerung, mit möglichen Trades, Draft vielleicht nicht ganz so viel interessant für uns, obwohl ich ja auch schon angefangen habe, mir Prospects Ende der zweiten Runde, Potenzial Ende der zweiten Runde anzugucken, den wir mit unserem ersten Pick, also in der zweiten Runde, halt draften könnten. Auch interessant. Aber die Hockey-Dudes werden bestimmt nochmal auch über den NHL-Draft an sich reden, welche Prospects da wann eventuell gezogen werden können. Aber das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft. Aber wir haben noch ein aktuelles Thema. Und zwar wurde unser General Manager, der gute Pat Fairbeck, nominiert für den General Manager of the Year Award. Dass wir das hier mal so besprechen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich war am Anfang mit seiner Arbeit und irgendwie mit seiner Art auch überhaupt nicht einverstanden. Vielleicht stand ich auch damals schon mit meiner Meinung irgendwie alleine da, aber es gibt ja irgendwie so Menschen, die du überhaupt nicht kennst und irgendwie magst du die nicht. Und da hatte ich den einen, muss ich ehrlicherweise immer erzählen, den Eindruck von vornherein bei ihm irgendwie nicht so. Ah, denn dieses Meme beim NHL Draft mit seinem Energy Drink da und ja gut, das macht ihn auf einer Seite ja irgendwie wieder sympathisch, aber irgendwie das war ja nie. Ich will nicht sagen unprofessionell, aber und wenn er einen Kaffee in der Hand hat, hätte ich das irgendwie mehr gefeiert. Vielleicht ist es auch nur so ein Ding von mir, aber ich weiß nicht. Aber ja, dann gehen wir an einer sehr spannenden Rückblick in letzten Offseason. Ein Chris Kreider Trade war überragend, fand ich sehr geil. Truba in der Saison zu holen war auch Bombe einfach. Du hast das McTavish-Thema klären können mit der Vertragsverlängerung. Du hast Dostal verlängert. Du hast für John Gibson eigentlich noch einen relativ guten Deal abschließen können mit dem Trade nach Detroit. Und hast eigentlich viel richtig gemacht. Und so habe ich so mein Standing von ihm. Er ist auch bei mir, selbstverständlich ist das gestiegen. Und er hatte jetzt echt einen guten Stand bei mir. Ein bisschen fragwürdig fand ich den, hatte ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, schon den Seagrass Trade rückblickend überragend. Ryan Poehling macht einen super Job. Second Round Pick haben wir noch dazu gekriegt. Also echt gut. Fand ich Bombe. Wirklich gute Arbeit. Absolut verdient, da jetzt nominiert zu werden. Und bin gespannt, wie er das Thema Leo Carlsson, Kattegatie und Co. angeht. Ob wir noch Trades erleben. John Carlsson Trade müssen wir vielleicht ja auch noch, gehört auch noch dazu, zur jüngeren Vergangenheit. Ja, kann man natürlich machen in der Situation, muss das Team verstärken. Und ja, in der NHL ist es ja auch immer mit den Draftpicks so, dass du ja gerade ja, zum Ende der ersten Runde gar nicht weißt, ob der jemals, dieser Prospect, den du da potenziell ziehst, aber jemals in der NHL irgendwie Fuß fassen kann. Deswegen hast du Stand jetzt sofort einen Spieler, der funktioniert mit John Carlson, der Erfahrung mitbringt. Das ist, glaube ich, der Schlüssel gewesen auch. Und tust den jetzt in deine Mannschaft rein. Mal gucken, ob er bleibt, ob wir den noch unter den Salary Cap den unterkriegen. Wäre zu wünschen. Also muss man den Trade auch so ein bisschen upgraden. Aber an jetzt super Arbeit vom Pad. Also wirklich kann ich da echt nur gratulieren. Bin echt mega zufrieden. Und bin echt gespannt jetzt auch auf die Off-Season. Aber wir haben, wie gesagt, wir haben noch Hockey vor uns. Also liebe Hockey-Freunde, das ist wirklich interessante Themen. Ich bin sowieso voll so Manager-Mindset. Und freue mich da echt auf die Offseason, das Ganze mit euch zu besprechen, meine Ideen da zu teilen. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, hey, nicht mit allen verlängern oder nur mit denen, oder wie würdet ihr das machen? Maximal-Salary, was weiß ich. Schreibt mir da gerne. Also ich bin echt gespannt, da mit euch in den Austausch zu gehen. Und ja. Aber erstmal voller Fokus auf die Playoffs. Wir haben noch mindestens ein Spiel und wir geben nicht auf und werden das schon irgendwie hinbiegen, noch ein Spiel gegen Vegas zu gewinnen und dann Spiel 7 alles reinzuwerfen. Also, liebe Hockey-Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.